Das Bekenntnis. Gott fährt fort, die Sünden derer zu vergeben, die gerechtfertigt sind, und obwohl sie niemals aus dem Stand der Rechtfertigung fallen können, so können sie doch durch ihre Sünden unter Gottes väterliches Missfallen fallen und das Licht seines Angesichts nicht wiedererlangen, bis sie sich demütigen, ihre Sünden bekennen, um Vergebung bitten und ihren Glauben und ihre Buße erneuern. Westminster Bekenntnis, Kapitel 11, Abschnitt 5. Einleitung. Die Morgensonne fiel durch das Fenster der Studierstube, aber der Mann am Schreibtisch sah sie nicht. Vor ihm lag eine aufgeschlagene Bibel, doch seine Augen gingen über die Zeilen hinweg, ohne ein einziges Wort zu erfassen. Seit 3 Tagen hatte er nicht mehr gebetet. Nicht, dass er nicht hätte beten wollen, er hatte es versucht, immer wieder, war auf die Knie gefallen und hatte den Mund geöffnet, aber die Worte waren ihm im Halse stecken geblieben wie Bissen, die man nicht hinunterschlucken kann. Der Himmel über ihm schien aus Erz gegossen. Was war geschehen? Ein Zornesausbruch am Dienstagabend. Ein Wort, gesprochen im Affekt, scharf wie eine Messerklinge, das er nicht mehr zurückholen konnte. Eine Lüge, klein und bequem, die ihm über die Lippen geglitten war, ehe er sich's versah. Nichts Weltbewegendes. Kein Ehebruch, kein Meineid, kein Mord. Und doch lag eine Last auf seiner Brust, die sich nicht wegatmen ließ. Er war doch ein Gläubiger. Er kannte den Herrn. Er hatte die Vergebung seiner Sünden empfangen, vor Jahren schon, und hatte seither in der Gewissheit gelebt, dass Christus für ihn gestorben und auferstanden war. Aber nun, in der Stille dieses Morgens, beschlich ihn der furchtbare Gedanke, habe ich alles verloren? Hat diese eine Sünde, so gering sie anderen erscheinen mag, den ganzen Bau meiner Rechtfertigung zum Einsturz gebracht? Bin ich wieder dort, wo ich vor meiner Bekehrung war, ein Kind des Zorns, verloren, ohne Hoffnung? Auf diese Frage, die sich in jedem ernsthaften Christenleben früher oder später stellt, gibt der 5. Abschnitt des 11. Kapitels eine Antwort, die zu den seelsorgerlich wertvollsten Stücken des ganzen Westminster-Bekenntnisses zählt. Was geschieht mit den Sünden der Gerechtfertigten? Bleiben sie unvergeben, weil die Rechtfertigung ein einmaliger Akt war und für neue Sünden keine neue Vergebung vorgesehen ist? Oder sind sie immer schon vergeben, sodass es gleichgültig ist, wie der Gerechtfertigte lebt? Das Bekenntnis weist beide Irrwege zurück und bahnt einen dritten Pfad, der ebenso durch die Schrift begründet wie durch die Erfahrung der Heiligen bewährt ist. Gott vergibt dem Gerechtfertigten seine Sünden fortlaufend, und doch hat die Sünde im Leben des Gerechtfertigten reale, schmerzhafte Folgen für seine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, Folgen, die nur durch Buße, Bekenntnis und erneuerten Glauben überwunden werden können. Die Abschnitte, die diesem vorausgingen, haben das Fundament der Rechtfertigung gelegt, Christi Gerechtigkeit, dem Sünder zugerechnet, der Glaube als alleiniges Werkzeug, das diese Gerechtigkeit ergreift, die volle Genugtuung, die Christus am Kreuz geleistet hat, der ewige Ratschluss, der in der Zeit durch den Geist zur Ausführung gelangt. Aber nun rückt eine Frage in den Vordergrund, die den Alltag des Glaubens betrifft, der Gerechtfertigte sündigt weiter. Was wird aus ihm, wenn er fällt? Verliert er seinen Stand? Verliert er seine Kindschaft? Oder bleibt alles beim Alten, als wäre nichts geschehen? Die Antwort des Bekenntnisses auf diese Frage ist ausgewogene, schriftgebundene Seelsorge. Die biblischen Grundlagen. Der Herr selbst hat seinen Jüngern ein Gebet in den Mund gelegt, das keinen Sinn ergäbe, wenn die Gerechtfertigten keiner fortlaufenden Vergebung bedürften. In der Mitte des Vaterunsers steht die Bitte, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das griechische Wort opalmata bezeichnet nicht nur moralische Verfehlung, sondern Schuld im Sinne einer ausstehenden Verpflichtung, eines unbeglichenen Postens im himmlischen Schuldbuch. Jesus legt diese Bitte nicht den Ungläubigen auf die Lippen, sondern seinen eigenen Jüngern, Männern, die alles verlassen hatten, um ihm nachzufolgen, denen er kurz zuvor gesagt hatte, eure Namen sind im Himmel geschrieben. Sie waren keine Fremdlinge der Gnade. Sie waren die Freunde des Bräutigams. Und doch lehrte der Bräutigam sie, täglich um Vergebung zu bitten. Wäre der Gerechtfertigte ein für allemal so vollständig gereinigt, dass er keiner weiteren Vergebung mehr bedürfte, so enthielte das Gebet, das der Herr seine Jünger zu beten hieß, eine überflüssige Bitte. Unser Herr aber redet keine überflüssigen Worte. Der Glaubende häuft täglich neue Schulden an, nicht Schulden, die seine Rechtfertigung rückgängig machen, denn deren Grund liegt in Christi Gerechtigkeit, nicht in seiner eigenen, aber Schulden, die seine Gemeinschaft mit dem Vater trüben und der erneuernden Barmherzigkeit des Vaters bedürfen. Die Bitte lautet nicht, rechtfertige uns erneut, sondern, vergib uns Aphismin von Aphimi, was so viel heißt wie, sende fort, lass los, entlasse aus der Haft der Schuld. Dasselbe Wort, mit dem Jesus den Gelähmten freisprach, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die täglichen Sünden bedürfen der täglichen Fortsendung, der täglichen Zuwendung des Blutes, das ein für allemal vergossen wurde. Der Apostel Johannes nimmt diesen Faden im ersten Kapitel seines ersten Briefes auf und spinnt ihn weiter mit einer Genauigkeit, die uns keinen Raum für fromme Selbsttäuschung lässt. Er schreibt an Gläubige, an solche, die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn haben, und doch sagt er, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Gegenwartsform ist entscheidend, das Blut Jesu macht uns rein, das griechische Katharizei steht im Präsens. Es bezeichnet eine fortdauernde Handlung. Der Brunnen, gefüllt mit Blut, ist keine Zisterne, die einmal geleert wurde und nun trocken steht. Er fließt. Er quillt. Er reinigt ohne Unterlass. Der Glaubende, der im Licht wandelt, erfährt die beständige Besprengung dieses Blutes auf seinem Gewissen. Aber es gibt eine Bedingung, wenn wir unsere Sünden bekennen. Homologmen, das Wort meint, dasselbe über die Sünde sagen, was Gott über sie sagt. Die Ausflüchte fahren lassen. Die Beschönigungen ablegen. Vor dem Herrn stehen mit demselben Urteil auf den Lippen, das in seinem Buch geschrieben steht. Und dann, so Johannes, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Treu, weil er es verheißen hat. Gerecht, weil Christus bereits bezahlt hat. Die Vergebung, die der Vater seinen Kindern gewährt, ist keine willkürliche Milde. Sie ist strenge Gerechtigkeit. Die Schuld ist beglichen, sie ein zweites Mal einzufordern, wäre ungerecht. Doch Johannes bleibt nicht bei dieser grundsätzlichen Zusage stehen. Er weiß, dass der gefallene Gläubige mehr braucht als eine theologische Formel. Er braucht einen Fürsprecher. Und so fährt der Apostel im zweiten Kapitel mit einer Zärtlichkeit fort, die jeden angefochtenen Christen aufrichten kann, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Die Anrede, meine Kinder. Atmet Zärtlichkeit. Das ist nicht die Stimme eines fernen Dogmatikers, sondern eines greisen Seelsorgers, der unzählige Christen hat straucheln sehen und ihnen wieder auf die Beine geholfen hat. Johannes, Ziel ist Heiligkeit, damit ihr nicht sündigt. Das Evangelium macht die Sünde niemals ungefährlich. Aber das Evangelium schafft eine Vorkehrung für die Sünde, nicht eine Vorkehrung, die sie entschuldigt, sondern eine Vorkehrung, die sie bedeckt. Wenn jemand sündigt und Johannes weiß, dass jeder, der diesen Brief liest, irgendwann sündigen wird, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das griechische Parakletos ist ein Wort von juristischem Klang, einer, der an die Seite gerufen wird, um einen Fall zu vertreten, ein Anwalt, der vor den Schranken des Gerichts für den Angeklagten eintritt. Und wer ist dieser Fürsprecher? Kein blosses Geschöpf, kein Engel, kein Heiliger, dessen Verdienste die unseren ergänzen müssten. Es ist Jesus Christus, der gerecht ist, gerade der, dessen Gerechtigkeit uns zugerechnet wurde, gerade der, dessen Blut die Gerechtigkeit des Vaters gestillt hat. Unser Fürsprecher plädiert nicht auf unsere Unschuld, denn wir sind schuldig. Er plädiert auf seine eigene Versöhnung. Er weist auf seine Wunden. Er präsentiert sein vollbrachtes Werk. Und der Vater, der seine Freude an dem Sohn hat, nimmt das Plädoyer des Sohnes stets an. Im Alten Bund begegnet uns dieselbe Wirklichkeit in den Farben einer persönlichen Geschichte, der Geschichte Davids. Der 32. Psalm ist das Bekenntnis eines gerechtfertigten Mannes, der unter der Last unvergebener Sünde beinahe zerbrochen wäre, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Heulen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. David kannte den Herrn. Er war zum König gesalbt, mit dem Geist erfüllt, mit Bundesverheißungen beschenkt, die sich bis zu einem Thron erstreckten, der niemals enden würde. Und doch sündigte er, schwer, schändlich, mit Ehebruch und Mord und monatelanger Verstockung. War David in jenem Jahr unbereuter Sünde aus dem Stand der Rechtfertigung gefallen? Die Antwort des Bekenntnisses ist klar, er konnte niemals aus diesem Stand fallen. Aber sieh, was er verlor. Meine Gebeine verschmachteten, das hebräische Shega ist das Brüllen eines Löwen in Not, ein Ächzen, zu tief für Worte. Deine Hand lag schwer auf mir, die Hand, die ihn einst beschützt, geführt, aus der Tatze des Löwen und des Bären gerettet hatte, drückte nun auf ihn wie eine Last, die er nicht abwerfen konnte. Nicht die Hand des Richters, die einen Verbrecher zermalmt, sondern die Hand eines Vaters, der seinen Sohn züchtigt. Mein Saft vertrocknete, der Laschat, die Lebensfeuchtigkeit, verdorrte, wie ein palästinensisches Wadi unter der Augustsonne zu Staub zerfällt. Dann die Wände, ich bekannte dir meine Sünde. Das hebräische Yada im Hif-il-Stamm heißt, kundtun, offen aussprechen. Das Schweigen war gebrochen. Die Vertuschung war aufgegeben. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Das Verb ist Nasa, aufheben, wegtragen. Dasselbe Wort, das für den Sündenbock am Versöhnungstag gebraucht wird, auf dessen Haupt die Sünden Israels bekannt wurden und der sie in die Wüste trug, von wo sie niemals zurückkehrten. Im Augenblick des ehrlichen Bekenntnisses erfuhr David, was er der Stellung nach längst besaß, die Vergebung der Sünden. Der subjektive Trost der Vergebung kehrte in seine Seele zurück, weil der objektive Grund der Vergebung niemals entzogen worden war. Im 51. Psalm, dem Begleitpsalm, hören wir den Schrei des wiederhergestellten Sünders, lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Und wenig später, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Nicht, gib mir dein Heil zurück, als hätte er es verloren. David bittet um die Freude, die gefühlte Wonne, das bewusste Erleben eines Heils, das feststeht. Was geflohen war, war nicht die Wirklichkeit der Gnade, sondern der Trost der Gnade. Was gewichen war, war nicht die ewige Liebe des Vaters, sondern das Licht seines Angesichts. Der Prophet Nathan hatte zu David, noch ehe dieser den 51. Psalm dichtete, das entscheidende Wort gesprochen, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Das hebräische Hevir bedeutet, hinübergehen lassen, gänzlich entfernen. Ehe David eine einzige Träne vergossen hatte, war das Urteil des himmlischen Gerichtshofs ergangen. Die Sünde, die den Tod verdiente, war weggenommen. Und doch musste David sie bekennen, beweinen, die aufgehobene Hand fühlen und die zurückgekehrte Freude kosten. Die objektive Tatsache und die subjektive Erfahrung sind in der Ökonomie der Gnade unauflöslich verbunden, aber sie sind in der Erfahrung des Heiligen nicht dasselbe. Ein letztes Wort aus dem Alten Testament beleuchtet den väterlichen Charakter von Gottes Handeln an seinen sündigenden Kindern. Im 89. Psalm spricht der Herr, wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Ordnungen nicht wandeln, wenn sie meine Gebote entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit plagen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Das ist die Charta des gezüchtigten Heiligen. Der Herr zieht den äußersten Fall in Betracht, Bundeskinder, die sein Gesetz verlassen, seine Ordnungen übertreten, seine Gebote preisgeben. Und wie lautet seine Antwort? Nicht Enterbung. Kein Widerruf der Adoption. Keine Rückkehr unter den Zorn. Die Antwort heißt, Rute und Plagen, bemessene, zielgerichtete, liebevolle Züchtigung. Das hebräische Shevet, Rute, war das Werkzeug des Hirten, nicht das Beil des Henkers. Und dann das herrliche, aber, weg aste, meine Gnade will ich nicht von ihm wenden. Das Wort Chesed ist der tiefe alttestamentliche Begriff für Bundestreue, jene Liebe, die Gott an sein Volk bindet, nicht wegen dem, was es ist, sondern wegen dem, der er ist. Der Gott, der dich gerechtfertigt hat, kannte jede Sünde, die du nach deiner Rechtfertigung begehen würdest, und er hat dich dennoch gerechtfertigt. Der Hebräerbrief zieht diese Fäden in einer einzigen, königlichen Aussage zusammen, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das griechische Titel-Icon, er hat vollendet, steht im Perfekt, eine abgeschlossene Handlung mit bleibender Wirkung. Und Eistedinikes heißt, für immer, kontinuierlich, ohne Unterbrechung. Die hier gemeinte Vollendung ist nicht die sittliche Vollkommenheit unseres Wandels, sondern die forensische Vollkommenheit unseres Standes. Christi einmaliges Opfer hat etwas getan, das keine wiederholte Messe, keine Busse, kein Fegefeuer, kein neuer Glaubenssakt hinzufügen oder wegnehmen kann. Es hat den Stand des Glaubenden vor Gott vollendet, und diese Vollendung ist ewig. Doch derselbe Hebräerbrief spricht wenige Verse später davon, dass der Glaubende die schmerzliche Züchtigung seines himmlischen Vaters erfahren kann: Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das griechische Paideia umfasst den ganzen Prozess kindlicher Erziehung, Unterweisung, Korrektur, Zucht. Das ist, was ein liebender Vater für den Sohn tut, den er zum Erben aller Dinge bestimmt hat. Züchtigung ist nicht das Kennzeichen eines verworfenen Kindes, sondern der Beweis eines angenommenen. Der Vater, der seinen Sohn auf einen Abgrund zulaufen sieht, zuckt nicht mit den Schultern. Er läuft ihm nach. Er packt ihn. Er mag ihn sogar schlagen. Der Schlag ist Liebe, der Schmerz ist Gnade, die Striemen sind die Fingerabdrücke eines Vaters, der sein Kind lieber in der Zeit weinen als in der Ewigkeit verloren gehen sieht. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Synode diesen Abschnitt zu Papier brachte, hatte sie eine doppelte seelsorgerliche Front vor Augen. Auf der einen Seite standen die Antinomisten, jene Vertreter einer falsch verstandenen Gnade, die aus der Lehre von der ewigen Sicherheit den Schluss zogen, die Sünden der Glaubenden seien belanglos und Busse sei für den Gerechtfertigten entbehrlich. Auf der anderen Seite standen die Verzagten, jene angefochtenen Seelen, die nach jedem Straucheln fürchteten, ihre Rechtfertigung verspielt zu haben und von vorn beginnen zu müssen. Gegen beide Fronten richtet der fünfte Abschnitt eine Lehre auf, die das ganze Zeugnis der Schrift in eine einzige, sorgfältig abgewogene Formel fasst. Die Eröffnungsworte sind bemerkenswert in dem, was sie voraussetzen: Gott fährt fort, die Sünden derer zu vergeben, die gerechtfertigt sind. Dass Gott fortfährt zu vergeben, setzt voraus, dass die Gerechtfertigten fortfahren zu sündigen. Das Bekenntnis lehrt nirgends sündlose Vollkommenheit in diesem Leben. Der reinste Heilige auf Erden trägt ein Prinzip verbliebener Verderbnis in sich, das erst in der Verherrlichung völlig ausgerottet sein wird. Und weil er fortfährt zu sündigen, bedarf er der fortgesetzten Zuwendung des einmaligen Opfers Christi auf seine täglichen Befleckungen. Der Herr hat dieses Geheimnis im Obersaal abgebildet, als er den Jüngern die Füße wusch und zu Petrus sprach: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Das Bad der Wiedergeburt ist ein für allemal, die Fußwaschung der täglichen Vergebung ist eine fortdauernde Notwendigkeit, denn die Füße des Pilgers werden staubig auf dem Weg nach Zion. Der zweite Satz ist der Anker der Heilsgewissheit, obwohl sie niemals aus dem Stand der Rechtfertigung fallen können. Hier sprechen die Väter mit der absoluten Gewissheit von Männern, die begriffen haben, dass die Rechtfertigung nicht auf dem Wandel des Glaubenden ruht, sondern auf der Gerechtigkeit Christi. Läge der Grund der Rechtfertigung in uns, in unserem Glauben, unserem Gehorsam, unserer Liebe, unserem Ausharren, so wäre sie nur so beständig, wie wir es sind. Und wir sind nicht beständig. Wir sind Staub. Wir sind Gras. Wir sind ein Hauch, der eine kleine Weile erscheint und dann verschwindet. Aber der Grund der Rechtfertigung liegt nicht in uns. Er liegt in Christus. Es ist sein Gehorsam, uns zugerechnet. Es ist seine Genugtuung, für uns angenommen. Es ist seine Gerechtigkeit, uns angerechnet. Und weil Christus nicht fallen kann, weil Christi Gerechtigkeit nicht gemindert werden kann, weil Christi Genugtuung nicht ungeschehen gemacht werden kann, ist der Stand der Rechtfertigung unwiderruflich. Das ist kein Freibrief für die Sünde. Der Mensch, der sagt, da ich aus dem Stand der Rechtfertigung nicht fallen kann, mag ich ungehindert sündigen, hat nie verstanden, was Rechtfertigung ist. Die Rechtfertigung verbindet den Sünder mit Christus, und die Verbindung mit Christus bringt nicht nur die Zurechnung seiner Gerechtigkeit, sondern auch die Mitteilung seines Geistes mit sich, des Geistes der Heiligkeit, der gegen das Fleisch streitet. Ein Mensch, der in der Sünde behaglich lebt, hat keinen Beweis, jemals mit Christus vereinigt gewesen zu sein. Die Versicherung endgültiger Sicherheit, die dieser Abschnitt ausspricht, ist kein Ruhekissen für den schläfrigen Bekenner, sondern ein Rettungsring für den zitternden Heiligen. Doch das Bekenntnis bleibt nicht bei der Sicherheit stehen. Es stellt ihr unverzüglich einen nüchternen pastoralen Realismus zur Seite, so können sie doch durch ihre Sünden unter Gottes väterliches Missfallen fallen und das Licht seines Angesichts nicht wiedererlangen, bis sie sich demütigen, ihre Sünden bekennen, um Vergebung bitten und ihren Glauben und ihre Buße erneuern. Das ist die oft vernachlässigte Hälfte der Lehre. Die Sicherheit des Glaubenden ist absolut, aber die Erfahrung dieser Sicherheit ist nicht automatisch. Ein Vater, dessen Sohn ungehorsam war, hört nicht auf, Vater zu sein. Das Verhältnis bleibt unangetastet. Aber die Gemeinschaft ist zerbrochen. Der Sohn kann dem Vater nicht in die Augen sehen. Das leichte Gespräch, das einst zwischen ihnen floss, ist verstummt. Der Sohn sitzt noch am Tisch, aber die Speise hat ihren Geschmack verloren. Er wohnt noch im Haus, aber das Haus ist zu einem Gefängnis geworden, das er sich selbst gebaut hat. Das ist nicht richterlicher Zorn, der ist am Kreuz erschöpft. Es ist väterliches Missfallen, die notwendige Antwort heiliger Liebe auf die Sünde eines geliebten Kindes. Die Rede vom Licht seines Angesichts. Greif den alttestamentlichen Segen des Aaron auf, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das leuchtende Angesicht Gottes ist die erfahrbare Erkenntnis seiner Gunst, der Spürsinn seines Lächelns, das innere Zeugnis des Geistes, dass wir sein sind und er unser ist. Dieses Licht kann verdunkelt werden, nicht ausgelöscht, denn es brennt im unveränderlichen Herzen Gottes, aber vor den Augen des Glaubenden verborgen durch die Wolken unbereuter Sünde. Als David sündigte, erlosch das Licht nicht, aber David konnte es nicht mehr sehen. Die Sonne schien noch hinter den Gewitterwolken, aber die Gewitterwolken waren wirklich, und die Dunkelheit, die sie warfen, war wirklich schmerzhaft. Der Weg der Wiederherstellung, den das Bekenntnis vorschreibt, umfasst 4 Schritte. Zuerst, sich demütigen. Der Stolz muss gebrochen werden, das Eingeständnis, dass wir nicht sind, was wir sein sollten, die Weigerung, das zu rechtfertigen, was Gott verurteilt. Dann, die Sünden bekennen. Die Wahrheit über unsere Sünde vor dem Aussprechen, der sie ohnehin vollständig kennt. Dann, um Vergebung bitten. Die Vergebung nicht als Recht fordern, sondern als Barmherzigkeit erflehen, gestützt auf die Fürsprache Christi und die Verheißungen des Bundes. Und schließlich, Glauben und Buße erneuern. Kein erstmaliges Glauben und Umkehren, sondern eine neue Ausübung derselben Gnadengaben, die uns zuerst mit Christus vereinigten, ein Wiederanfachen der Flamme, die heruntergebrannt war. Dies alles ist das Werk des Geistes, nicht die Anstrengung des Fleisches. Der Glaubende stellt sich nicht selbst wieder her. Er erzeugt keine Demut aus eigener Kraft. Er bringt keine Buße aus dem erschöpften Boden seines eigenen Herzens hervor. Aber der Geist, der zuerst Glauben und Buße gab, erneuert diese Gnadengaben zu seiner Zeit. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Schon der Wunsch, zu Gott zurückzukehren, ist Beweis, dass Gott dich nicht verlassen hat. Die Träne der Reue ist das Geschenk des Geistes, nicht die Leistung des Fleisches. Theologische Tiefe. Die Väter der Reformation und ihre Nachfolger haben den feinen Unterschied zwischen dem richterlichen Freispruch und dem väterlichen Wohlgefallen, zwischen dem Stand der Rechtfertigung und der Erfahrung der Gotteskindschaft, mit einer Klarheit herausgearbeitet, die zu den bleibenden Kostbarkeiten unserer Überlieferung gehört. Johannes Calvin hat im Rahmen seiner Auslegung der 5. Vaterunserbitte einen Gedanken formuliert, der den Nerv unseres Abschnitts trifft. In der Institutio schreibt er, diese Bitte sei der Kirche gegeben, nicht allein für den Anfang des Tages, sondern für den ganzen Lauf unseres Lebens. Calvin hatte jene im Blick, die meinten, die Taufe wasche alle vergangenen Sünden so vollständig ab, dass für Sünden nach der Taufe ein neues Sakrament der Buße erforderlich sei, die Ohrenbeichte mit priesterlicher Absolution. Seine Antwort war, dass das Evangelium selbst die fortdauernde Arznei bereitstellt, kein neues Opfer, wohl aber eine neue Zuwendung des einen Opfers, keine neue Lossprechung, wohl aber ein gläubiges Bitten aufgrund der bereits ergangenen Lossprechung. Calvin erkannte, dass die gesamte Pilgerschaft des Glaubenden unter dem Dach der fortdauernden Vergebung gelebt wird. Der gerechtfertigte Mensch wächst nicht über die Vergebungsbedürftigkeit hinaus. Er wächst tiefer in die Erkenntnis seiner Bedürftigkeit hinein und tiefer in das Staunen darüber, dass die Vergebung niemals versiegt. Heinrich Bullinger, Verfasser des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses, hat in seinen Dekaden, jenen 50 Predigten, die über ganz Europa hin die reformierte Lehre prägten, das Verhältnis von Buße und Rechtfertigung mit einer für den Seelsorger kennzeichnenden Behutsamkeit dargelegt. Er unterscheidet zwischen der ersten Buße, die den Sünder zu Christus führt, und der täglichen Buße, die der Glaubende sein Leben lang übt. Die erste Buße, so Bullinger, ist die Abkehr vom ganzen bisherigen Leben, die Hinwendung zu Gott, die mit der Wiedergeburt zusammenfällt. Die tägliche Buße aber ist die fortwährende Abkehr von den einzelnen Sünden, in die der Glaubende fällt, und die erneute Hinwendung zum Angesicht des Vaters. Beide sind Gaben des Geistes, und beide sind notwendig, die erste, weil ohne sie niemand in den Stand der Rechtfertigung eintritt, die zweite, weil ohne sie niemand die Gemeinschaft mit dem Vater bewahrt. Bullinger warnt eindringlich vor jenen, die meinen, nach der ersten Buße bedürfe es keiner weiteren, wer diese tägliche Buße vernachlässigt, der wird bald erfahren, wie sehr die Sünde, wenn man ihr Raum gibt, das Herz verhärtet und den Glauben auslöscht, nicht den Glauben selbst, aber die Übung und den Trost des Glaubens. Der Puritaner Thomas Manton, dessen Predigten über den 119. Psalm allein drei dicke Bände füllen, hat in seiner Auslegung der Bitte »Vergib uns unsere Schuld« einen Umstand benannt, der den gefallenen Gläubigen oft in besondere Verzweiflung stürzt, das Kind Gottes sündigt gegen mehr Licht als der Unbekehrte. Der Ungläubige sündigt in der Finsternis, der Gläubige sündigt, während die Lampe des göttlichen Wortes auf seinen Pfad scheint. Das macht die Sünde des Gläubigen in gewisser Hinsicht schwerer, denn größeres Vorrecht zieht größere Verantwortung nach sich. Doch Manton fügt einen Trost hinzu, der sofort das Gleichgewicht wiederherstellt. Die Sünde des Gläubigen findet, obschon erschwert, eine umso bereitere Vergebung, weil der Gläubige Anteil am Bund hat und einen Fürsprecher beim Vater. Dasselbe Licht, das die Sünde aufdeckt, zeigt auch das Heilmittel. Manton ermahnt seine Hörer, mit der Sünde kurzen Prozess zu machen, ein verrenktes Glied wird sogleich am Anfang leichter eingerenkt, als wenn es lange gelegen hat. Lass die Sonne nicht über einem unbereuten Vergehen untergehen, lass die Wunde nicht durch Verzug eitern. Richard Sibbes, jener honigsüße Seelenarzt, den seine Zeitgenossen den Süßenträufler nannten, hat in seinem unvergänglichen Büchlein »Das geknickte Rohr« den Balsam dieses Abschnitts auf jene gelegt, deren nachbäckerliche Fälle sie an ihrer ganzen Errettung zweifeln ließen. Sibbes geht auf den Fall des Gläubigen ein, der schwer sündigt und dann zu dem Schluss gelangt, er sei wohl niemals wirklich bekehrt gewesen. Seine Antwort lautet, der Beweis echter Gnade liegt nicht in der Abwesenheit von Fällen, sondern in der Reaktion auf sie. Ein toter Mann spürt nichts, wenn er fällt, ein Lebendiger spürt den Schmerz. Der Heuchler wischt seine Sünde beiseite und macht weiter, als wäre nichts geschehen, der wahre Gläubige wird in seinem Lauf aufgehalten, sein Gewissen steht in Flammen, seine Seele ist in ihm unruhig. Eben der Kummer, den du über deine Sünde empfindest, ist der Beweis, dass der Geist dich nicht verlassen hat. Du würdest deine Herzenshärte nicht betrauern, wäre nicht noch Weichheit in dir. Du würdest deine Ferne von Gott nicht beklagen, zöge nicht noch ein Heimatinstinkt dich zu ihm. Sibbe schreibt, es ist mehr Gnade in einem trauernden Christen als in einem blühenden Heuchler. John Murray, der schottische Theologe, der am Westminster Seminary in Philadelphia lehrte, hat in seinem Buch Redemption Accomplished and Applied eine sorgfältige Analyse des Unterschieds zwischen Gottes richterlichem und väterlichem Missfallen vorgelegt. Er besteht darauf, dass die Lehre vom Durchhalten der Heiligen nicht bedeutet, die Sünden der Glaubenden seien belanglos. Der Vater betrachtet die Sünden seiner Kinder nicht mit Gleichgültigkeit. Sein Zorn auf seine Kinder ist nicht der Zorn des Richters auf den Verbrecher, sondern der Zorn eines Vaters auf den Sohn, den er zu sehr liebt, als dass er ihn ungehindert ins Verderben rennen ließe. Murray verweist auf die vielfältige Weise, in der die Schrift die Antwort des Vaters auf die Sünden seiner Kinder beschreibt: Tadel, Züchtigung, Verbergung des Angesichts, Zurückhaltung der bewussten Gemeinschaft, zeitliche Gerichte. Diese Dinge sind nicht mit der Liebe des Vaters unvereinbar, sie sind deren Ausdruck. Der Vater, der seinen Sohn nicht züchtigt, hasst seinen Sohn, denn Zucht ist der Beweis der Sohnschaft, nicht deren Widerruf. Ein Zeugnis aus der alten Kirche mag diesen Reigen der reformatorischen und puritanischen Stimmen abrunden. Augustinus, dessen Ringen mit der Sünde nach seiner Bekehrung uns in den Bekenntnissen so ungeschminkt überliefert ist, hat in einer Predigt über den 51. Psalm Davids Gebet um Wiederherstellung ausgelegt und dabei ein Bild gebraucht, das die Wahrheit unseres Abschnitts mit schlichter Schönheit einfängt. Er vergleicht den gefallenen Gläubigen mit einem Kind, das im Haus des Vaters zu Fall gekommen ist. Das Kind liegt am Boden, aber es liegt im Haus des Vaters. Draußen liegen jene, die niemals eingetreten sind, die sind verloren. Du aber, wenn du fällst, fällst du in deines Vaters Haus. Bleib nicht liegen. Schrei nach deinem Vater. Er wird dich aufheben, deine Wunde verbinden und dich wieder auf die Füße stellen. Und du wirst weitergehen, vorsichtiger vielleicht, demütiger gewiss, aber du wirst weitergehen. Du bist ja sein Kind. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, unterscheide zwischen deinem Stand und deiner Erfahrung. Dein Stand vor Gott, dein phronsisches Angenommensein, deine Rechtfertigung ruht vollständig auf der dir zugerechneten Gerechtigkeit Christi und ist so unveränderlich wie Christus selbst. Wenn du sündigst, verändert sich dein Stand nicht, denn er hat niemals auf deiner Leistung beruht. Aber deine Erfahrung, deine gefühlte Gemeinschaft mit Gott, die Süßigkeit deines Wandels mit ihm, das innere Zeugnis des Geistes, kann durch deine Sünde erheblich getrübt werden. Wer meint, sein Stand schwanke mit seiner Erfahrung, wird in ständiger Angst leben und jeden Tag aufs Neue um seine Rettung zittern. Wer meint, seine Erfahrung sei gleichgültig, weil sein Stand sicher sei, wird sorglos werden und den Geist betrüben. Halte beide Wahrheiten zugleich fest, du bist so sicher, wie Christus treu ist, und deine Sünde hat wirkliche, schmerzliche Folgen für deine Beziehung zum himmlischen Vater. Gesunde reformierte Seelsorge hält beides, den Trost der ewigen Sicherheit und den Ernst der täglichen Heiligung. Zweitens, halte kurze Abrechnung mit Gott. Das Bekenntnis setzt voraus, dass die Gerechtfertigten fortfahren, der täglichen Vergebung zu bedürfen. Lass die Sünden sich nicht anhäufen wie unbezahlte Schulden, die Zinseszinsen aufhäufen. Der Brauch der abendlichen Selbstprüfung, wie ihn die Puritaner übten, den Tag vor dem Herrn durchgehen, bestimmte Sünden beim Namen nennen, das Blut Christi von Neuem auf die Befleckung des Gewissens anwenden, ist nicht krankhafte Selbstbespiegelung, sondern die Hygiene der Seele. Der Wundarzt, der seinen eigenen Schnitt versorgt, sobald er geschehen ist, richtet weniger Schaden an als jener, der wartet, bis der Wundbrand einsetzt. Geh mit der Sünde um, solange sie frisch ist, ehe sie zur Gewohnheit verhärtet und das Licht des Angesichts Gottes sich verfinstert. Drittens, verwechsle väterliche Züchtigung nicht mit richterlichem Zorn. Wenn die Hand des Herrn schwer auf dir liegt, wenn die Fügungen deinem Willen entgegenlaufen, wenn Trübsel sich häufen und der geistliche Trost ausbleibt, dann schließe nicht, Gott habe aufgehört, dich zu lieben, oder du seist aus dem Stand der Rechtfertigung gefallen. Züchtigung ist das Kennzeichen der Sohnschaft, nicht der Verwerfung. Der Vater, der seinen Sohn auf den Abgrund zulaufen sieht, lässt ihn nicht gehen. Er läuft ihm nach. Er hält ihn fest. Er mag ihn schmerzhaft zurückschlagen auf den sicheren Weg. Prüfe dich selbst, liegt eine unbereute Sünde vor, eine versäumte Pflicht, ein heimlicher Götze, den der Herr ans Licht ziehen will? Wenn ja, dann demütige dich, bekenne und kehre um. Die Rute ist in der Hand deines Vaters, und die Hand deines Vaters wird von seines Vaters Herzen gelenkt. Was immer er dir tut, tut er für dich. Er will lieber deinen Leib betrüben als deine Seele verlieren, und die Trübsal, die dich ans Kreuz zurücktreibt, ist mehr wert als die Bequemlichkeit, die dich in fleischliche Sicherheit wiegt. Viertens, blicke nicht auf deine Leistung, sondern auf deinen Fürsprecher. Wenn du gefallen bist und du wirst fallen, dann wird der Versucher dir zwei Dinge einflüstern, entweder verharmlose die Sünde oder verzweifle an ihr. Beides sind Listen des Bösen. Das Evangelium ruft dich auf einen dritten Weg, erkenne die Sünde in ihrer ganzen Hässlichkeit an, bekenne sie ohne Ausrede und dann richte deine Augen nicht auf die Sünde, sondern auf den Heiland. Du hast einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er plädiert nicht auf deine Verdienste, du hast keine. Er plädiert nicht auf deine Buße, sie ist unvollkommen. Er plädiert nicht auf deinen Glauben, er ist schwach und schwankend. Er plädiert auf sein eigenes Blut. Er weist auf seine eigenen Wunden. Er präsentiert seine eigene Gerechtigkeit. Und der Vater, der den Sohn mit unendlicher Liebe liebt, wird das Plädoyer des Sohnes niemals abweisen. Deine Zuversicht ruht nicht auf der Güte deines Bekenntnisses, sondern auf der Tüchtigkeit deines Fürsprechers. Fünftens, lass die Gewissheit deines Ausharrens zur Triebfeder deiner Heiligung werden, nicht zur Entschuldigung deiner Sorglosigkeit. Die Lehre, dass ein Gerechtfertigter niemals aus dem Stand der Rechtfertigung fallen kann, ist nicht dazu ersonnen, Menschen in ihren Sünden zu beruhigen. Sie ist dazu ersonnen, Menschen in ihrem Heiland zu verankern, und dieses Verankertsein ist die Wurzel echter Heiligkeit. Der Mensch, der glaubt, er könne seine Rechtfertigung verlieren, wird von der Furcht getrieben. Der Mensch, der weiß, dass er sie nicht verlieren kann, wird von der Liebe gezogen. Welcher Beweggrund ist der stärkere? Furcht mag die äußere Handlung eine Zeit lang zurückhalten, aber nur Liebe verwandelt das innere Herz. Wenn du weißt, dass Christus dich für immer vollendet hat, dass deine Sünden, vergangene, gegenwärtige und künftige, durch sein Blut bedeckt sind, dass nichts dich von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, dann ergreift der süße Zwang der Dankbarkeit deine Seele. Du gehorchst nicht, um angenommen zu werden, du gehorchst, weil du angenommen bist. Du strebst nicht nach Heiligkeit, um deine Rechtfertigung zu erhalten, du strebst nach Heiligkeit, weil deine Rechtfertigung unerschütterlich ist und du danach verlangst, dem Evangelium gemäß zu leben, das dich gerettet hat. Sechstens, lerne den heilsamen Rhythmus von Fall und Wiederherstellung. Der Gerechtfertigte fällt und der Gerechtfertigte steht wieder auf. Das ist nicht der Rhythmus der Welt, die von Sünde zu Sünde taumelt, ohne je aufzustehen. Es ist der Rhythmus des Kindes, das noch laufen lernt, es stolpert, es fällt hin, es schreit nach dem Vater, der Vater hebt es auf und es läuft weiter. Die Schrift nennt den Gerechten nicht einen, der niemals fällt, sondern einen, der, wenn er fällt, wieder aufsteht, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Mache diesen Rhythmus dir vertraut. Verharre nicht am Boden, wenn du gefallen bist. Bleib nicht liegen in der Selbstverachtung, die nur eine feinere Form des Stolzes ist, als wäre deine Sünde zu groß für die Gnade. Das Bekenntnis zeigt dir den Weg, Demütigung, Bekenntnis, Flehen um Vergebung, Erneuerung von Glaube und Buße. Geh diesen Weg heute, wenn du gefallen bist. Geh ihn morgen, wenn du wieder fällst. Geh ihn jeden Tag, bis du in jener Stadt ankommst, in der man nicht mehr fällt, weil der Boden der neuen Erde keine Steine des Anstoßes kennt und das Licht des Lammes jeden Schritt erhält. Gebet. O barmherziger Vater, dessen Erbarmen kein Ende hat und dessen Gnade jeden Morgen neu ist, wir kommen zu dir als Kinder, die dein Herz betrübt und deinen Namen entehrt haben. Wir bekennen, dass wir auch als Gerechtfertigte, aufgenommen in deine Familie durch das Blut deines lieben Sohnes, gegen das Licht gesündigt haben, das du uns geschenkt hast. Unsere Gedanken sind von dir abgeschweift, unsere Worte waren müßig und unnütz, unsere Taten sind hinter der Dankbarkeit zurückgeblieben, die wir dir für eine so große Rettung schulden. Wir haben dich nicht geliebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft, wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Wir haben getan, was wir nicht hätten tun sollen, und unterlassen, was wir hätten tun sollen. In uns ist keine Gesundheit. Aber wir preisen dich, o Herr, dass unser Stand vor dir nicht auf dem Flugsand unserer eigenen Gerechtigkeit ruht, sondern auf dem festen Felsen Christi. Er ist unser Fürsprecher, der für die Sünden, die wir heute begangen haben, auf seine eigene Versöhnung pocht. Er ist unsere Gerechtigkeit, dessen vollkommener Gehorsam uns zugerechnet ist. Er ist unser Friede, der die Mauer der Feindschaft niedergerissen und uns durch sein Blut nahegebracht hat. Gib uns die Freude deiner Hilfe wieder. Lass dein Angesicht über uns leuchten, das unsere Sünde verdunkelt hat, und wende dein Antlitz von neuem deinen Knechten zu. Schenke uns die Gnade wahrer Demut, dass wir unsere Übertretungen einbekennen, ohne Ausflucht und ohne Beschönigung. Gib uns den Geist des Bekenntnisses, dass wir dasselbe Urteil über unsere Sünde aussprechen, das du in deinem Wort ausgesprochen hast. Erneuere unseren Glauben, dass wir uns frisch auf Christus allein stützen, um vor dir angenommen zu sein. Erneuere unsere Buße, dass wir uns von jedem falschen Weg abkehren, mit ehrlichem Schmerz und aufrichtigem Vorsatz. Züchtige uns, himmlischer Vater, wie du es für nötig hältst. Wir wollen lieber mit dir betrübt sein als ohne dich in Wohlergehen leben. Nur entziehe uns deine Gnade nicht und lass deine Treue nicht wanken. Dein Bund ist unser einziges Flehen, Christi Blut ist unsere einzige Hoffnung, deine Verheißungen sind unsere einzige Zuversicht. Führe uns endlich in jenes Land, wo der Glaube zum Schauen und die Hoffnung zur Wirklichkeit geworden ist, wo die Sünde uns nicht länger anficht und das Licht deines Angesichts sich niemals verbirgt. Bis zu jenem Tag bewahre uns in deiner hohlen Hand und gib, dass wir unseren Lauf mit Freuden vollenden. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, der allezeit lebt, um für uns einzutreten. Amen.